Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Heute bin ich zu Gast bei Simone Davidson, die mich, um den Lärmquellen der Stadt zu entfliehen, zu sich nach Vill eingeladen hat. Hier haben wir es ruhig, um tief in die Welt bzw. den Zustand der Tiroler Frauengesundheit einzutauchen. Simone war in dem Zusammenhang an einer groß angelegten Befragung beteiligt, die viele spannende Informationen dazu liefert und auch auf Lücken hinweist, die geschlossen werden sollten. Wir beginnen aber erst mit dir, liebe Simone. Verrate uns doch bitte, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir da heute gemeinsam über dieses Thema sprechen dürfen. Ein bisschen was zu mir. Ich bin Soziologin, habe hier in Innsbruck studiert, Soziologie, aber auch Betriebswirtschaft und habe mich da in dem Bereich Organization Studies vertieft. Und bin dann anschließend 2 Jahre lang in Norwegen gewesen, habe dort gearbeitet beim Arbeits- und Sozialamt im Bereich von Kindesunterhaltsfällen und bin seit 2018 wieder zurück in Innsbruck und arbeite seither an der Fachhochschule Gesundheit und zwar im Bereich Qualitäts- und Prozessmanagement im Gesundheitswesen. Bin dort in der Forschung und in der Lehre tätig mit unterschiedlichsten Projekten aus diesen Bereichen. Wie ist meine Verbindung auch ein bisschen zum Gesundheitswesen generell? Also die ersten Erfahrungen in dem Bereich habe ich in Dänemark gemacht und habe da nämlich während des Studiums im Sommer immer wieder im Bereich der mobilen Alterspflege gearbeitet und habe da eben einfach erste Berührungen mit dem Bereich gehabt. Was mich persönlich sicher antreibt oder was für mich da einfach auch wichtige Punkte sind, ist, wie Gesundheitsversorgung so gestaltet werden kann, dass es einfach für alle Menschen gleich ankommt und zwar für alle gleich zugänglich ist, verständlich ist, aber natürlich auch gerecht ist. Also auch die Gerechtigkeitsfrage stellt sich ja in diesem Zusammenhang immer wieder. Mhm. Genau.
Wunderbar. Gutes Ziel. Gute Motivation.
Ja.
Im März 2025 hat die Tiroler Landesregierung die Frauengesundheitsstrategie beschlossen und darin 34 konkrete Handlungsfelder und die Schwerpunkte Prävention, Sexualpädagogik, psychische Gesundheit und Gewaltschutz genannt bzw. festgehalten. Den Anstoß für die Frauengesundheitsstrategie lieferte das Regierungsprogramm für Tirol 2022 bis 2027, in dem sich die Koalitionspartner darauf geeinigt haben, besonderes Augenmerk auf Gendermedizin und Frauengesundheit zu legen. Eine entscheidende Grundlage für die Frauengesundheitsstrategie lieferte dann die zielgruppenspezifische Befragung zur Frauengesundheit in Tirol, die von der FH Gesundheit, dem MCI und der UMIT erarbeitet wurde und deren Endbericht im November 2024 vorgelegt werden konnte. Du hast für die FH Gesundheit daran mitgearbeitet. Wie lautete eigentlich der Auftrag? Also welche Wissenslücken galt es unbedingt zu schließen?
Also der Auftrag an unser Forschungskonsortium und eben wenn ich Forschungskonsortium sage, dann meine ich, wie du schon gesagt hast, die FH Gesundheit, das MCI und die UMIT Tirol bestand in erster Linie einmal darin, dass wir ein umfassendes Bild erheben sollten von der Frauengesundheit in Tirol und zwar ein zielgruppenspezifisches Bild. Da es einfach bislang in dem Bereich unzureichende Daten nur gegeben hat. Mhm. Genau. Und insbesondere stand da jetzt im Fokus die Herausforderungen, aber auch die Bedürfnisse von den Frauen in den unterschiedlichen Lebensphasen, sie anzusehen. Das Ziel war dadurch eben eine evidenzbasierte Grundlage zu schaffen und zwar für die Tiroler Frauengesundheitsstrategie und damit zusammenhängend natürlich auch für zukünftige Gesundheitsmaßnahmen. Mhm. Wissenslücken, die du angesprochen hast, die wir damit schließen wollten, waren insbesondere fehlende landesspezifische Daten und zwar im Bereich von unter anderem körperlicher Gesundheit, psychischer, sexueller und reproduktiver, und zwar eben wieder in Bezug auf diese unterschiedlichen Lebensphasen der Frauen, aber auch wirklich konkret Belastungen und die Ressourcen, die Frauen im Alltag haben, beziehungsweise welche persönlichen Erfahrungen sie halt auch mit Barrieren im Bereich der Gesundheit gemacht haben.
Hat es Spaß gemacht oder war es spannend, auch gemeinsam mit dem oder im Konsortium, gemeinsam mit den besten Köpfen der beteiligten Hochschulen sozusagen zusammenzuarbeiten, im Wissen, dass die Ergebnisse dieser Befragung ganz unmittelbare Auswirkungen auf die Qualitätsverbesserung der Frauengesundheit in Tirol haben konnten?
Ja, also es war definitiv äußerst spannend. Man muss sagen, sowohl fachlich als auch persönlich mit diesen ganzen verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten. Das war auch sehr bereichernd, muss man sagen. Wir haben da einfach eine ideale Mischung gehabt, muss man sagen, aus Expertise in verschiedensten Bereichen. Und das hat nicht nur den Austausch untereinander total spannend gestaltet, sondern eben auch, denke ich, die Qualität unserer Arbeit gesteigert, dass eben so verschiedene Sichtweisen auch da zusammengeführt worden sind. Und natürlich dieses Gefühl, dass wir mit so einer Befragung auch wirklich was bewirken können, beziehungsweise dass es einfach eine Grundlage ist, die dann was bewegen sollte, das hat uns sicher alle unglaublich motiviert, muss man sagen. Genau. Das hat man auch gemerkt in alle Besprechungen, die wir geführt haben, aber auch jetzt bei uns natürlich in den Interviews, die wir geführt haben und generell in den ganzen Arbeitsschritten. Ja, und ich denke, wir haben da einfach auch schon eine wichtige Grundlage liefern können für die Tiroler Frauengesundheitsstrategie. Und zwar, indem wir halt nicht nur Zahlen geliefert haben, sondern auch die Frauen selber Stimmen bekommen haben, sie selber äußern haben können und konkret über ihre Bedürfnisse und Hindernisse auch sprechen haben können.
Mit dem kann man ganz anders arbeiten dann,
ganz
oder?
Genau.
Ja. Die Qualität im Gesundheitswesen ist, du hast es schon erwähnt, eines deiner Fachgebiete. Es ist, wie wir wissen, ein hochkomplexes und ewig herausforderndes Thema. Was ist dir im Zuge der Befragung der Frauen in Tirol, die in gewisser Weise ein Spiegel dieser sie betreffenden Qualität war, besonders ins Auge gestochen? Gab es beispielsweise konkrete Aussagen von Frauen, die dich schockiert haben?
Ja, also die Befragung, kann man sagen, ist auf eine gewisse Art und Weise wirklich ein Spiegel der erlebten Qualität im Gesundheitswesen. Und da zeigen sie natürlich sowohl positive als auch negative Seiten, also Licht und Schatten sozusagen. Positiv habe ich auf jeden Fall gefunden, dass sehr, sehr viele Frauen sehr wertschätzend berichtet haben über das Personal sozusagen im Gesundheitswesen, also über Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonen, Hebammen, aber auch sonstige unterschiedliche Berufsgruppen. Aber es hat halt gleichzeitig auch Aussagen gegeben, die mich schon auch sehr berührt haben und gleichzeitig zum Teil vielleicht sogar ein bisschen wütend gemacht haben. Beispielsweise, wenn Frauen berichtet haben, dass sie einfach mit gewissen Beschwerden nicht ernst genommen worden sind, vor allem eben auch im Bereich der Frauengesundheit, beispielsweise Endometriose, Wechseljahre, aber vor allem auch psychische Gesundheit waren dort Themenbereiche. Und manche haben da einfach auch dann drüber berichtet, dass sie eben sehr lange gewartet haben auf richtige Diagnosen, aber auch auf eine passende Behandlung. Und ich denke, solche Geschichten zeigen dann einfach auch, dass die Qualität im Gesundheitswesen auch sehr viel daraus besteht, dass man eben zuhören muss, dass man die Personen und in dem Fall die Frauen ernst nehmen muss und auch sensibel in dem Bereich kommunizieren sollte.
Wieder, es ist eine super Vorlage eigentlich, um Dinge zu verbessern oder also das Ziel quasi ist genau vorgegeben dann, wenn man die Sachen nimmt und umsetzt sozusagen. Du warst ja im Projektteam, das sich um den qualitativen Teil der Studie gekümmert hat, sprich die Interviews mit den Frauen erarbeitet und auch ausgewertet hat. Wie wurde dabei mit den Generationen bzw. Frauen in verschiedenen Lebensphasen umgegangen? Schließlich sind ja die gesundheitlichen Bedürfnisse von jugendlichen Frauen ganz anders als Frauen etwa jenseits der Menopause.
Ja, genau. Das war eigentlich von Anfang an, muss man sagen, ein ganz zentraler Punkt von unserer Befragung insgesamt, weil eben Frauengesundheit nicht als Einheitskategorie gesehen werden kann, sondern sie eben über die Lebensphasen hinweg natürlich enorm verändert. Und darum haben wir im qualitativen, aber auch im quantitativen Teil das Ganze so angelegt, dass wir versucht haben, eben Frauen aus unterschiedlichen Lebenssituationen und Altersgruppen mit einzubeziehen. Also von beginnend Jugendlichen oder jungen Frauen bis über Frauen, die im Familien- und Berufsleben stehen, aber auch Frauen nach der Menopause. Ja, und eben in den Interviews wurde dann dementsprechend auch auf lebensspezifische, aber auch altersspezifische Themen eingegangen. Also wir haben versucht, es da auch dann gezielt aufzugreifen und haben dadurch die Möglichkeit gehabt, auf der einen Seite auch Gemeinsamkeiten sicher aufzuzeigen zwischen diesen verschiedenen Altersgruppen und Lebensphasen, aber eben natürlich auch deutliche Unterschiede, die eben auch wichtig sind, aufzuzeigen, weil man diese Differenzierung braucht, um dann auch Strategien und Maßnahmen so zu gestalten, dass sie möglichst allen Frauen in Tirol gerecht werden können.
Apropos Altersgruppen, ein Thema der Befragung war das Gesundheitsverhalten von Tiroler Frauen in dem Sinn, was ihnen wichtig ist oder nicht wichtig ist, beziehungsweise worauf sie Wert legen. Kannst du in dem Zusammenhang aus der Studie plaudern, wie unterscheiden sich die Bedürfnisse und Wertigkeiten der Frauen in den verschiedenen Phasen und Lebensphasen?
Ja, da gab es spannende Unterschiede, aber eben auch ein paar überraschende Gemeinsamkeiten, würde ich sagen. Was sie beispielsweise über alle Altersgruppen hinweg gezeigt hat, was den Frauen sehr, sehr wichtig ist, ist, dass sie gut informiert sein wollen und auch selbstbestimmt Entscheidungen treffen wollen. Also das war sicher ein zentrales Ergebnis. Zusätzlich war eigentlich auch in den Interviews relativ klar, dass Gesundheit von den Frauen nicht nur als nicht krank sein gesehen wird, also nicht nur als Abwesenheit von Krankheit, sondern wirklich als was Aktives. Dieses aktive Kümmern ums eigene Leben, um die eigene Gesundheit, dieses eigenständige, aktive Gestalten, das ist eigentlich auch sehr deutlich herausgekommen. Um ein bisschen über die Unterschiede aber auch zu sprechen, das zeigt sie insbesondere bei den Themen, die halt angesprochen worden sind von diesen unterschiedlichen Altersgruppen und Lebensphasen her. So hat sie zum Beispiel bei den Jüngeren gezeigt, dass insbesondere Themen wie Bewegung, Ernährung und psychische Gesundheit im Vordergrund gestanden sind. Und da ist aber auch darauf verwiesen worden von den jüngeren Frauen, dass sie sich verfrüht oder früh Aufklärung wünschen, und zwar in Bereichen wie Sexualität, Verhütung, aber auch Menstruationsgesundheit. Also das war da sehr deutlich in den Interviews drinnen. Die Frauen mittleren Alters sozusagen, die haben dann vermehrt Wert auf Prävention und Vorsorge gelegt. Also das waren da einfach sehr zentrale Themen, aber auch eher nicht verwunderlich die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und eben auch der eigenen Gesundheit dann. Die älteren Frauen hingegen, da ist es dann ein bisschen mehr in Richtung Erhalt der eigenen Selbstständigkeit gegangen, beziehungsweise zum Teil auch um das Bewältigen von chronischen Erkrankungen. Das hat man da immer wieder gehört. Aber auch das Thema soziale Teilhabe im Sinne von, dass es halt auch wichtig ist, am sozialen Leben wirklich noch teilnehmen zu können, da wirklich zu schauen, dass man nur mittendrin ist. Genau, was dann auch noch interessant war, was eine gewisse Gemeinsamkeit auch war, ist, dass über alle Altersgruppen hinweg eigentlich ein sehr, sehr zentrales, großes Thema die psychische Gesundheit war. Also das hat sie eigentlich durchgezogen, dass das eine große Rolle spielt. Es ist aber natürlich zum Teil unterschiedlich drüber gesprochen worden. Die jüngeren Frauen beispielsweise, die haben dann schon sehr direkt über Stress und über Ängste zum Teil erzählt und berichtet, und die älteren Frauen haben tendenziell oft ein bisschen indirekter dieses Thema angesprochen und jetzt nicht so deutlich auf psychische Gesundheit oder psychischen Stress und so weiter verwiesen. Und das zeigt aber, glaube ich, nochmal ganz gut, wie wichtig es auch ist, dass Gesundheitsangebote, aber auch die Kommunikation von diesen Angeboten an die jeweiligen Lebensphasen einfach auch angepasst werden
müssen. Ist es erfolgreich? Also ist es eigentlich Folge dieser Ergebnisse, muss das sein? Also, oder was folgerst du aus diesen Ergebnissen? Was sollte passieren eigentlich?
Na eben, ich glaube, wie gesagt, dass diese Angebote und die Informationen einfach viel gezielter angepasst werden muss an die jeweilige Lebensphase, und zwar inhaltlich, sprachlich, aber auch, wie man zu diesen Informationen und Beratungsangeboten kommt, also auch der Zugangsweg, glaube ich, muss unterschiedlich gestaltet werden, weil das, was einfach 17-jährige junge Frau an Bedürfnissen hat, unterscheidet sie natürlich von dem, was jetzt beispielsweise eine Frau Mitte 50 an Bedürfnissen hat. Also ich glaube, da muss man noch gezielter darauf reagieren. Insgesamt braucht man aber natürlich mehr niederschwellige, leicht zugängliche Angebote. Und da glaube ich eben vor allem nicht nur im medizinischen Bereich, sondern das, was sie ja gezeigt hat bei uns, auch im psychosozialen Bereich. Also da ist sicher noch was zu tun sozusagen. Und das, was sie einfach hier quer durch die Interviews gezeigt hat, ist, dass Frauen einfach gern selbst bestimmen können wollen, gut aufgeklärt werden wollen und auch ernst genommen werden wollen. Also das heißt dann wiederum im Umkehrschluss nochmals, dass einfach Themen wie dieses Zuhören und dieses individuelle Eingehen einfach sehr wichtig sind und man das sicher aus den Ergebnissen schlussfolgern kann.
Also die Selbstbestimmtheit und die Informationslust quasi, beziehungsweise man will einfach wissen, worum es geht und was man machen kann und wie. Ja. Die Verbesserung der frauenspezifischen Gesundheitsversorgung ist ja das Hauptziel der Frauengesundheitsstrategie. Von welchen Erfahrungen haben die Frauen in den Interviews berichtet, also Erfahrungen, die unbedingt ernst genommen werden müssen?
Ja, da gab es einige Themen, die wir sicher unbedingt ernst nehmen müssen. Wie ich vorher schon ganz kurz angesprochen habe, ist sicher einer der zentralen Punkte dieses ernst genommen werden und dass bestimmte Beschwerden, also gerade eben im Bereich der Frauengesundheit, oft bagatellisiert werden. Das ist sicher ein großer Anknüpfungspunkt, wo noch was passieren muss. Was sie auch gezeigt hat, ist, dass beispielsweise in ländlichen Gebieten zum Teil spezialisierte Anlaufstellen fehlen, beziehungsweise die Wege oft so weit sind, dass diese dann als Angebote gar nicht wahrgenommen werden, beziehungsweise nicht genutzt werden. Zum Teil wissen die Frauen auch gar nichts von den verfügbaren Angeboten. Also da ist natürlich auch auf der Informationsebene noch viel zu tun, sage ich mal. Das spielt natürlich auch da eine große Rolle. Und was einfach Frauen auch berichtet haben, ist, wie wichtig es ist, eben in sensiblen Situationen, die einfach auftreten können in den verschiedenen Lebensphasen, dass man gern einen respektvollen Umgang auf Augenhöhe sich wünscht und so einfach auch eben gehört werden möchte, dass auch spezifisch auf die Bedürfnisse eingegangen werden kann.
Wie lange haben eigentlich die Interviews gedauert?
Das war sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben im Schnitt so um die 25 bis 30 Minuten pro Interview gebraucht, aber natürlich je nachdem, was da genau erzählt worden ist, waren kürzere und auch sehr ausführliche Interviews dabei.
Waren die auch froh, mal erzählen zu können, oder war das auch spannend zu beobachten irgendwie?
Also so Interviewsituationen sind natürlich oft sehr unterschiedlich. Ich sage bei vielen hat man sicher schon gemerkt, dass es für sie sehr fein war, über manche Sachen berichten zu können, manche Sachen ansprechen zu können. Während andere sicher sie oft schwerer tun, dann in so einer Interviewsituation alle möglichen Sachen zu erzählen. Und in dem Zuge muss man sicherlich auch darauf verweisen, dass so Interviewsituationen auch immer ein bisschen die Gefahr mit sich bringen, dass natürlich auch vielleicht sozial erwünscht geantwortet wird, wenn man Fragen stellt, beziehungsweise vielleicht auch nicht immer alles erzählt wird.
Das verlangt ja auch von den Interviewenden sehr, sehr hohen Grad an Feingefühl, oder? Also da dann.
Genau, also es waren sicher auch Interviewsituationen dabei, wo man sagen muss, da sind natürlich Sachen berichtet worden, wo man auch selber mal eben schluckt. Und dann natürlich schauen muss, dass man eben die gewisse Distanz wahrt und trotzdem feinfühlig darauf reagiert und gegebenenfalls natürlich auch insofern darauf reagiert, dass da auch Gefühle aufgefangen werden können.
Irre. Die diversitätssensible Medizin ist ein Thema, bei dem sich das Gesundheitssystem als äußerst träge herausstellt. Du hast jetzt schon so einige Beispiele auch genannt von Frauen oder an Frauen, die sich einfach unverstanden beziehungsweise nicht abgeholt fühlen. Es gibt unzählige Bereiche, in denen es eben noch nicht wirklich durchgedrungen ist, dass Frauen anders krank werden, anders krank sind und auch anders behandelt werden müssen als Männer. Ist den Frauen dieser Mangel bewusst, also auch dieser Unterschied quasi zu den Männern?
Ja, also ich sag mal, vielen Frauen ist es schon bis zu einem gewissen Grad bewusst, auch wenn sie natürlich nicht immer mit diesem Begriff der Gendermedizin beispielsweise arbeiten oder den benennen. Aber man hat schon in den Interviews feststellen können, dass Frauen immer wieder darüber berichtet haben, dass ihnen das schon klar ist, dass da Unterschiede bestehen. Und eben gerade in dem Bereich, wo sie sagen, eben diese Erzählungen von nicht ernst genommen werden und so weiter. Da war das ja oft recht deutlich, dass dann auch darauf verwiesen worden wäre oder darauf verwiesen worden ist, dass das als Mann wahrscheinlich nicht passiert wäre. Auch dieses Thema, dass eben Diagnosen und Therapien teilweise eben zu spät oder halt nicht passend gestellt worden sind. Auch da hat man das gemerkt, dass das schon auch bewusst ist, dass das mit dem Frausein zu tun haben kann.
Mhm.
Und gleichzeitig muss man sagen, hat es aber schon natürlich auch Frauen gegeben, die sehr, sehr überrascht waren, sage ich mal, wenn wir in den Interviews das angesprochen haben, ob sie empfinden, dass es Unterschiede gibt zwischen Frauen und Männern, die da wirklich eigentlich damit nichts anfangen haben können und davon ausgehen, dass das für alle gleich ist.
Mhm.
Und da, glaube ich, zeigt sie eigentlich schon, dass da noch kein allgemeines Bewusstsein in der Bevölkerung für dieses Thema wahrscheinlich vorherrscht oder dass das einfach nur fehlt.
Mhm.
Obwohl das, glaube ich, für die Frauen selbst sehr, sehr wichtig wäre, dass man dieses Bewusstsein hat, dass einem das klar ist, dass da Unterschiede, wie du eben gesagt hast, bestehen, beispielsweise, dass man eben anders krank wird oder eben auch anders behandelt werden muss in gewissen Bereichen. Weil nur dann, wenn ich dieses Bewusstsein habe, kann ich mich natürlich auch ein bisschen gezielter für meine eigenen Bedürfnisse einsetzen.
Mhm. Ja, eben, wenn man die Fragen fragt, oder? Wenn man genau. Dann drauf bleibt, dann muss sich dann irgendwas tun, beziehungsweise muss reagiert werden.
Ja.
Ja. Wie gut oder schlecht fühlen Sie sich eigentlich, fühlen sich die Tiroler Frauen über medizinische Themen informiert? Lässt sich das ablesen aus der Studie?
Ich würde sagen, es lässt sich schon ablesen, wiederum eher aus den Interviews, weil da hat sie ja ein bisschen ein gemischtes Bild gezeigt. Und zwar, dass schon viele Frauen sich in Bereichen sehr gut informiert fühlen, vor allem dann, wenn sie aber aktiv selbst nachgeforscht haben, sich selber eingelesen haben. Oder eben auch in Bereichen beispielsweise von etablierten Vorsorgeprogrammen. Also ich denke da zum Beispiel an Brustkrebs oder Gebärmutterhalskrebs. Das sind so Themenbereiche, da merkt man, okay, da ist einfach schon sehr viel an Information geschehen, beziehungsweise da fühlen sie sich einfach auch gut informiert. Wo wir aber definitiv in den Interviews Lücken gesehen haben, sind bei Themen wie beispielsweise Menopause, Endometriose, aber eben auch psychische Gesundheit. Wo einfach zum Teil nur Bewusstsein und Information fehlt. Und eben besonders auffällig war auch, dass manche Angebote eben auch gar nicht bekannt gewesen sind oder auch zum Teil Frauen unsicher waren, wo man überhaupt verlässliche Informationen herbekommen kann.
Es war irgendwie auch spannend, auch weil du gerade Endometriose angesprochen hast, dass, glaube ich, jede dritte Frau gar nicht weiß, was es ist.
Mhm, genau.
Das ist schon erstaunlich dann doch.
Ja,
noch.
Ja.
Ja. Was hat denn die Untersuchung der sexuellen Gesundheit der Tiroler Frauen ergeben? Wie zufrieden sind sie mit ihrem Sexualleben?
Ja, also da hat man eigentlich in der quantitativen Befragung, also dieser Fragebogenerhebung, gesehen, dass insgesamt die Tiroler Frauen eine mittlere Zufriedenheit mit ihrem Sexualleben angeben und viele auch dazu meinen, dass ihnen etwas in ihrem Sexualleben fehlt. Spannend ist in dem Zusammenhang vielleicht auch, dass jüngere Frauen in der Regel etwas zufriedener sind, während dann eben die Zufriedenheit mit zunehmendem Alter tendenziell abnimmt. Also insgesamt mittlere Zufriedenheit, aber eben in der Tendenz bei den jüngeren Frauen besser.
Mhm. Also gibt es auch noch einiges zu tun.
Auch in dem Bereich, genau.
Wie zufrieden sind die Frauen mit der gynäkologischen Versorgung beziehungsweise dem gynäkologischen Angebot in Tirol oder in ihrer Region dann auch?
Also etwa 3/4 von den Tiroler Frauen sind mit der gynäkologischen Versorgung zufrieden.
Mhm.
Aber jeder 4. muss man ja sagen, ist es dementsprechend eben auch nicht. Und da sehen wir, dass insgesamt wiederum die jüngeren Frauen sich ein bisschen positiver dazu äußern beziehungsweise etwas zufriedener sind. Während Frauen am Land eben wiederum in den Interviews oft berichtet und erzählt haben, dass sie halt lange Wege zum Teil haben oder es schwierig finden, auch Termine zu bekommen oder rechtzeitig auch Termine zu bekommen. Mhm. Also auch hier ist sicher noch ein Bereich, wo man ansetzen kann.
Mhm. Du hast gerade den Unterschied schon zwischen Stadt und Land angesprochen. Gibt es denn auch bei anderen Themenbereichen auffallend sozusagen? Oder hat sich das rausgestellt?
Ja, gibt es definitiv, würde ich sagen, weil Frauen in der Stadt einfach natürlich mehr Auswahl haben, kürzere Wege, in der Tendenz schneller zu Terminen kommen, sei es jetzt eben die Gynäkologie oder eben auch andere spezialisierte Angebote, während, wie gesagt, eben die Frauen am Land in verschiedensten Bereichen, nicht nur in der Gynäkologie, davon berichten, dass es oft eben diese lange Anfahrten, aber auch Probleme mit eingeschränkten Öffnungszeiten gibt, Termine schwierig zu erhalten sind und natürlich auch insgesamt weniger Auswahl besteht an ärztlichen, medizinischen, aber natürlich auch therapeutischen Angebot. Ja, und das kann halt dazu führen, dass beispielsweise Vorsorge oder Beratung dann verschoben wird oder zum Teil gar nicht wahrgenommen wird. Die Bedürfnisse sind also, kann man sagen, natürlich die ähnlichen, ob jetzt Stadt oder Land. Ja. Aber die Chancen, dann wirklich auch zeitnah und wohnortnah Termine zu erhalten, die sind einfach unterschiedlich.
Ja, ist bitter irgendwie, gell?
Ja.
Ja. Erschütternd ist auch, dass knapp ein Drittel der befragten Tiroler Frauen physische oder psychische Gewalterfahrungen gemacht haben. Nur 17,1% der betroffenen Frauen fühlen sich in dem Zusammenhang gut betreut. Damit wird eine ziemlich dunkle Seite beleuchtet. Welche Maßnahmen wurden in dem Zusammenhang empfohlen?
Ja, also die Ergebnisse, die bringen einem wirklich zum Nachdenken, muss man sagen, und machen, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass wir in dem Bereich Gewaltschutz und Gewaltnachsorge noch einen langen Weg vor uns haben. Ja, was ist empfohlen worden eben in dem Zusammenhang? Und zwar eben bestehende Unterstützungsangebote einmal auszubauen und auch bekannter zu machen. Also wir haben ja vorher schon kurz drüber geredet, dass einfach manche Angebote auch die Frauen gar nicht kennen. Und natürlich insgesamt das Ganze auch niederschwellig zugänglich zu machen, dass da einfach eine niedere Hürde besteht, sich auch an gewisse Stellen hinzuwenden. Wichtig wäre in dem Zusammenhang beispielsweise auch der Ausbau von regionalen Anlaufstellen, zu schauen natürlich auch, dass die Wartezeiten, was das anbelangt, ja, also was die psychologische Hilfe anbelangt, einfach kürzer sind. Aber auch in dem Bereich vom medizinischen Personal zu schauen, dass es gezielt Schulungen vermehrt gibt, um Gewalt zu erkennen, aber dann auch sensibel damit umgehen zu können und unterstützen zu können, beziehungsweise ja, dass man dann einfach auch davon ausgehen kann, dass Frauen zum Beispiel im Krankenhaus oder in der Arztpraxis oder auch in irgendwelchen Beratungsstellen ernst genommen werden und aktiv vielleicht auch informiert werden über ihre eigenen Rechte, aber auch eben auch über Unterstützungsmöglichkeiten, die sie wahrnehmen können.
Die Zahlen sind unglaublich, oder?
Das, ja.
Jede dritte Frau, das ist schon...
Ja, ja, es ist schon schockierend. Ja. Also ich denke, das ist sicher auch ein eher unerwartetes Ergebnis gewesen.
Die Gesundheitsversorgung für arme und sozioökonomisch schwache Frauen sowie die Verbesserung des Zugangs zu Hygieneartikeln für sozioökonomisch schwache Schichten werden im Frauengesundheitsbericht als Handlungsfelder genannt. Welche Fragen wurden den Frauen in dem Zusammenhang gestellt? Mit welchen Ergebnissen?
Ja, also wir haben die Frauen nach ihrer finanziellen Situation gefragt. Ja. Und da kann man berichten, dass sie insgesamt ein eher gutes Bild gezeigt hat, wo man aber gleich darauf verweisen muss, dass wir ein relativ hohes Bildungsniveau in unserer Stichprobe gehabt haben und da vielleicht auch ein Zusammenhang natürlich bestehen kann, dass deswegen auch die finanzielle Situation etwas positiver dargestellt wird. Was aber in den Interviews sie gezeigt hat, jetzt in Bezug auf das Thema Einkommen und ja, und eben der finanziellen Situation, ist, dass Frauen, die weniger Einkommen haben, auch auf reale Hürden diesbezüglich treffen, weil manche einfach aufgrund von geringen Einkommen Vorsorge oder auch sonstige Behandlungen verschieben oder vielleicht gar nicht wahrnehmen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass beispielsweise Kassenangebote zum Teil dann einfach schwierig zu erhalten sind oder man halt sehr lange auf Termine warten muss und man sich private Angebote dann eben nicht leisten kann.
Ja. Wie ist denn die, wie bewerten denn die Tiroler Frauen ihren Gesundheitszustand und ihre Lebensqualität? Das hängt ja auch mit dem zusammen, was du gerade erzählt hast.
Ja, also laut dieser quantitativen Fragebogenerhebung eben schätzen die meisten Tiroler Frauen ihren Gesundheitszustand positiv ein. Das heißt, rund 3/4 haben gesagt, er sei gut oder sogar sehr gut. Und ähnlich sieht es eigentlich auch bei der Lebensqualität aus. Auch da sind die Frauen überwiegend sehr zufrieden. Und man muss sagen, das hat sich wiederum auch in den Interviews gezeigt, wenn wir über die Gesundheit gesprochen haben, dass wirklich der Großteil der Frauen sehr, sehr positiv darüber berichtet. Was, wie gesagt, aber eben ein großes Thema trotzdem über alle Altersgruppen hinweg ist, ist diese psychische Gesundheit beziehungsweise das psychische Wohlbefinden. Und ich denke, das ist sicherlich trotzdem einer der wichtigsten Ansatzpunkte für zukünftige Gesundheitsmaßnahmen.
Und für große Verbesserungsschritte.
Ja.
Ja. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Frauen, kann ja auch mit, hängt auch ein bisschen mit dem zusammen. Es ist kein Geheimnis, dass die Frauen nach wie vor die Hauptlast der unbezahlten Pflege- oder Care-Arbeit tragen. Die systembedingten Erschöpfungszustände scheinen in dem Zusammenhang eher zu als abzunehmen. Müdigkeit, emotionale Erschöpfung und Work-Life-Balance waren auch Themen eurer Fragebogen. Stimmt mein Eindruck, dass die Frauen zunehmend erschöpfter sind oder liege ich da falsch?
Ja, also das, was die quantitativen Ergebnisse in dem Zusammenhang zeigen, ist, dass ältere Frauen eher weniger von persönlichem Burnout betroffen sind und in der Tendenz eine höhere Zufriedenheit mit der Balance zwischen, ich sag, Berufs- und Privatleben eigentlich aufzeigen, während aber die jüngeren Frauen häufiger von Müdigkeit und Erschöpfung berichten, das Ganze erleben und in der Tendenz auch weniger mit ihrer Work-Life-Balance zufrieden sind. Und ja, diese Herausforderungen hat man eigentlich dann auch in den Interviews sehr deutlich gesehen, dass Frauen oft berichten, dass sie wirklich an ihre Grenzen gehen, weil sie einerseits niemanden im Stich lassen wollen, andererseits auch, weil es einfach schwierig ist, ihnen schwerfällt, auch Zeit für sich selbst einzuplanen. Da hat sie eigentlich auch gezeigt, dass das insbesondere Frauen sind, die gleichzeitig erwerbstätig sind und auch Care-Arbeit leisten, also eben Kinder betreuen oder beispielsweise aber auch Angehörige pflegen und zum Teil natürlich auch beides. Also man kann eigentlich sagen, Mehrfachbelastungen sind auf jeden Fall real und wirken sie auch direkt auf die Gesundheit der Frauen aus.
Ganz, ganz direkt. Ja. Wenn man das, eure gesamte Befragung, die ja sehr umfangreich war, und du hast jetzt sehr, sehr, sehr viel auch erwähnt, ist ja in den Frauengesundheits- oder in die Strategie eingeflossen des Landes. Wäre es eigentlich aus deiner Sicht spannend, die Entwicklung zu beobachten und die Befragung in, sagen wir, 5 Jahren zu wiederholen, um zu sehen, was sich getan hat, was gewirkt hat und was nicht?
Ja, also definitiv wäre das unglaublich spannend und, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man sich das auch immer wieder anschaut, um zu sehen, wie du sagst, ob diese Frauengesundheitsstrategie auch wirklich wirkt und ob die Stimmen der Frauen sozusagen auch wirklich zu Veränderungen geführt haben. Und gleichzeitig, glaube ich, könnte es auch Themenbereiche aufzeigen, wiederum, wo man sagen kann, okay, da müsste man vielleicht nochmal gezielter hineingehen.
Also du bist bereit dazu?
Definitiv.
Okay.
Jederzeit.
Wunder, wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Vielen Dank auch an dich.
Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ebenso.
Danke dir.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, indem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.